Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Update. Mein Name ist Christiane Leonhardt. Als Beraterin, Trainerin und Coach unterstütze ich Unternehmen bei Kommunikations-, Change- und Leadership-Projekten. Konkret und auf den Punkt liefert euch Update Content zu zukunftsstarken Themen. Willkommen zur 10. Folge meines Podcasts Update. Ich freue mich sehr, heute Alexander Baunach zu begrüßen, um über das Engagement der KfW für eine nachhaltige Gesellschaft zu sprechen. Herr Baunach, Sie sind jetzt seit knapp 8 Jahren bei der KfW tätig. Zunächst im Vertrieb und Marketing, danach im strategischen Controlling und seit 1,5 Jahren in der Unternehmensstrategie. In Ihrer Freizeit fotografieren Sie gerne, genießen die Berge, lesen ausgiebig Zeitung und sind seit 2 Jahren Imker aus Leidenschaft. Und Sie sind Host des KfW-Podcasts Ausgesprochen Nachhaltig. Herzlich willkommen bei Update, Herr Baunach.
Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. In der Vorbereitung für das Gespräch haben Sie erwähnt, Sie lieben Ihren Job aus vielerlei Gründen.
Ja.
Welche Gründe sind das?
Das würde lange dauern, wenn ich alles aufzählen würde, aber ich versuche mal, darauf eine Antwort zu geben.
Wir haben ja genug Zeit.
Wir haben genug Zeit, das ist gut. Ja, ich liebe meinen Job, weil er ermöglicht mir, das einzubringen, was mir am meisten Spaß macht. Es geht um Kommunikation, das ist so ein roter Faden in meinem Lebenslauf immer gewesen. Ich habe das Privileg, dass ich in einer tollen Bank arbeite, in einem ganz tollen Unternehmen. Ich habe ein ganz tolles Framework an Kollegen. Alle sind super motiviert, jeder hat Lust, hier zu arbeiten. Das ist von ganz viel Spaß, Lust getragen. Die Themen sind, wie gesagt, super spannend. Und ich kann Dinge zusammenbringen. Also ich bin einerseits in der Strategie und andererseits im Nachhaltigkeitsmanagement. Und zusätzlich darf ich mich noch um digitale Transformation kümmern. Also ich bin so ein bisschen freies Radikal in dieser Organisation gerade. Und niemand bremst mich, jeder lässt mich. Und deswegen gehe ich jeden Morgen eigentlich mit extremer Freude zur Arbeit. Also muss ich sagen. Und es macht mir auch gar nichts aus, wenn sich das auch ein bisschen mit meinem Privatleben vermischt. Das ist so, abends nochmal eine Stunde irgendwas produzieren, liefern. Das mache ich gerne. Also deswegen, ich liebe meinen Job, kann ich wirklich sagen.
Ja, Sie hatten ja im Vorgespräch jetzt gerade auch schon erwähnt, dass Hosting des Podcasts auch eigentlich eine Art von Hobby ist, weil es nicht in Ihre Kernaufgabe letztendlich reinfällt. Oder vielleicht doch?
Nein, ich sag mal so, ich mache 50% Strategie und 50% Nachhaltigkeit, wobei wir können das gar nicht mehr trennen. Wir haben das bewusst vor 1,5 Jahren zusammengeführt, das Nachhaltigkeitsmanagement in die Unternehmensstrategie integriert, weil wir gesagt haben, wir brauchen eine nachhaltige Unternehmensstrategie und keine Strategie für die Nachhaltigkeit. Insofern ist es ein Teil meines Geschäfts, dieser Podcast. Das war mehr ein Zufall, dass das jetzt bei mir gelandet ist. Ich habe einen journalistischen Background, das habe ich früher mal gemacht. Mhm. Ich komme aus der Kommunikation. Ich habe ein paar Jahre Marketing gearbeitet. Ich tue mich jetzt auch nicht schwer damit, mich mit Leuten zu unterhalten. Also Interviews habe ich früher auch viele geführt. Und zusätzlich, und das ist eigentlich ganz witzig, wie die Dinge immer zusammenspielen, habe ich mal eine Studiosprecherausbildung gemacht vor über 10 Jahren. Da habe ich nie was draus gemacht. Und jetzt kommt es dann irgendwie so, fügt sich das zusammen. Also manchmal muss man im Leben ein bisschen warten. Und dann passt es. Aber das war ein Experiment, was wir gemacht haben mit dem Podcast. Und wir sind mit der Resonanz extrem zufrieden. Und ich muss sagen, das ist auch was mir Spaß macht. Also, und alles, was einem Spaß macht, macht man gern. Auch wenn es ein bisschen Aufwand ist. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt bis jetzt.
Ja, es gibt ja so ein Zitat von Steve Jobs, der sagt, in der Retrospektive machen viele Dinge erst richtig Sinn. Also fügen sich wie so ein Puzzleteil zusammen. Das scheint bei der Studio- oder Stimmausbildung so gewesen zu sein.
Es ist nicht nur da so, es ist auch für meinen Job. Also irgendwie hat es sich so zusammengefügt, dass ich hier gelandet bin, wo ich gelandet bin. Das, im Nachhinein ist es irgendwie logisch, dass es so kommen sollte. Unterwegs hätte ich das jetzt nicht gedacht, wobei ich sowas immer schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Ich bin jetzt keiner, der sein Leben plant in dem Sinne. Ich muss jetzt in 5 Jahren das und das machen. Ich bin immer offen für jede neue Gelegenheit und jede neue Tür, die aufgeht. Aber ich habe das Gefühl, ich bin an einem extrem guten Punkt angekommen. Es fällt mir gerade schwer, mir zu überlegen, wie es noch besser werden könnte. Aber es kommt ja immer was Neues.
Ja. Sie haben eben erwähnt, dass Sie sehr gerne für die KfW arbeiten, Bank aus Verantwortung. Und dieses Gespräch steht ja, sage ich mal so, unter dem Titel oder Thema, welche Rolle die KfW bei der nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft einnimmt. Mhm. Und was mich da jetzt interessiert, welche Zielsetzung hat die KfW genau und was haben Sie da in den nächsten 5 Jahren vor?
Eine ganze Menge. Vorgespräche haben wir ja kurz das ja auch angesprochen. Mhm. Das Thema Nachhaltigkeit, das liegt in der DNA der KfW. Wir sind seit jeher in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs. Wir fühlen uns auch als Anwalt in der Sache. Also über unser Bankgeschäft hinaus wollen wir was für Nachhaltigkeit tun. Wir haben einen Förderauftrag, einen öffentlichen Auftrag seit mehr als 70 Jahren, jetzt als Bank aus Verantwortung. Und da in diesem Auftrag angelegt ist sozusagen unser oberstes Ziel. Unser oberstes Ziel ist Verbesserung der Lebensbedingungen, der sozialen, ökologischen und ökonomischen Lebensbedingungen weltweit. Und was anderes als Nachhaltigkeit ist das. Das heißt, wo Unternehmen heute nach einem Purpose suchen, dieses Modewort gerade, da haben wir schon seit über 70 Jahren einen sinnstiftenden Zweck. Und dadurch, dass wir auch ein großes Auslandsgeschäft, wir ein Inlandsgeschäft haben und wir überall in diesen Nachhaltigkeitsdimensionen unterwegs sind, liegt es ganz nah, das Nachhaltigkeitsthema. Wir sind als KfW auch in der glücklichen Lage, dass wir nach der KfW-Satzung dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Wir sind also nicht auf Gewinn aus in dem Sinne. Das ist auch ein Privileg, was man gegenüber marktwirtschaftlich orientierten Unternehmen hat. Natürlich müssen wir auch marktwirtschaftlich arbeiten. Wir können ja nicht irgendwie, wir leben ja nicht in einer Luftblase, sondern es muss ja auch wirtschaftlich sein, was wir tun. Trotzdem ist es so, dass wir gesagt haben, wir machen schon sehr viel im Thema Nachhaltigkeit. Also wir haben eine Umwelt- und Klimaquote von über 40%. Das heißt, das, was wir im Jahr an Geschäft machen, das sind immer so roundabout 75 Milliarden Euro. Davon sind 40% meistens, also in den letzten Jahren waren das nochmal 42 oder 43%, zahlen auf das Thema Umwelt- und Klimaschutz sowieso schon ein. Das heißt, wir sind einer der größten Klimafinanzierer weltweit schon heute. Aber wir haben gesagt, wir wollen unser Bankgeschäft noch nachhaltiger ausrichten. Und da haben wir eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um diese nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft noch besser begleiten zu können. Wir haben die Unternehmensstrategie und das Nachhaltigkeitsmanagement zusammengebracht, das hatte ich ja gerade schon gesagt, um das in unseren strategischen Entscheidungen immer berücksichtigen zu können. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil in vielen Unternehmen ist die Nachhaltigkeit irgendwo in der Kommunikation angesiedelt. Also da tut sich natürlich jetzt gerade sehr viel. Mhm. Viele Unternehmen versuchen genau das auch zu tun, die Nachhaltigkeit da zu implementieren. Und wir sind insofern noch einen Schritt weiter gegangen. Unser oberstes Ziel als Unternehmen ist Förderung. Wir sind eine Förderbank. Und wir haben auch gesagt, nein, wir setzen bewusst nochmal einen höheren Anspruch. Wir haben nachhaltige Förderung jetzt als unser Primärziel definiert in unserem Zielsystem, was auf 5 Jahre ausgerichtet ist. Insofern passt Ihr 5-Jahres-Zeitraum, den Sie da gerade ansprechen, ganz gut. Und Nachhaltigkeit heißt in dem Zusammenhang nicht Langlebigkeit, wie das ja oft verstanden wird, sondern hat wirklich nachhaltige Förderung in den Dimensionen ökologisch, ökonomisch und sozial. Ja, und wir haben noch eine Reihe von anderen Dingen gemacht. Wir haben jetzt eine Roadmap Sustainable Finance gestartet, in der wir genau das nämlich wollen, dass wir sagen, wir wollen ein Banksteuerungskonzept entwickeln, das nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten funktioniert. Und das ist schon eine ganz schöne Herausforderung.
Sind wir schon eigentlich mit bei den Maßnahmen? Sie sagten eben, dass sich die KfW für nachhaltig besseres Leben der Menschen einsetzt. Können Sie mal so eine ganz konkrete Maßnahme nennen?
Im Projektgeschäft im Ausland zum Beispiel. Mhm. Wir sind ja in der finanziellen Zusammenarbeit mit unserer Entwicklungsbank und auch mit der DG in Köln sehr aktiv, schon sehr, sehr lange Zeit. Und in diesem typischerweise Projektgeschäft geht es genauso um Klimaschutzmaßnahmen. Also wir haben das größte Solarkraftwerk der Welt, glaube ich, in Marokko finanziell mit unterstützt. Also so etwas ist eine Maßnahme. Aber es geht auch ganz Erfüllung oder Sicherstellung ganz rudimentärer menschlicher Bedürfnisse wie Gesundheitsversorgung in Afrika, wie Bildungsförderung, indem wir Schulen finanzieren. Um sowas geht es. Es geht aber auch um Waldschutzprojekte in Mittel- und Lateinamerika, Mittel- und Südamerika, in denen es darum geht, Regenwaldprojekte zu machen. Es geht um Aufforstung. Also die Palette ist unglaublich groß, aber auch in unserem Inlandsgeschäft haben wir sowas wie, und das schon sehr lange, das Thema energieeffizient bauen und sanieren. Im Gebäudebereich. Und damit haben wir ja einen Standard geschaffen, der den Markt dominiert, sage ich mal. Also ein KfW-Effizienzhausstandard ist heute fast jedem Häuslebauer irgendwie ein Begriff. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren jede zweite Wohneinheit in Deutschland, die entstanden ist, auch mit KfW-Mitteln gefördert. Also die CO2-Reduzierung in dem Zusammenhang versucht zu forcieren. Insofern nehmen wir da eine wichtige Rolle ein. Auch für unseren Auftraggeber, die Bundesregierung. Also deswegen, ich könnte hier stundenlang irgendwelche Projekte aufzählen. Es gibt, also im Grunde, gerade das Auslandsgeschäft in Entwicklungs- und Schwellenländern ist reines Nachhaltigkeitsgeschäft.
Nochmal ganz konkret zu den Maßnahmen. Auch diese Frage, wie unterstützt die KfW dabei, dass sich auch KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, nachhaltig ausrichten?
Und wir haben im Gebäudebereich, jetzt im Inland zum Beispiel, auch für Unternehmen das Programm Energieeffizient Bauen und Sanieren. Da geht es auch darum, Reduzierung von Energieverbrauch, Reduzierung von CO2-Emissionen. Da geht es um Abwärmenutzung, wenn neue Lagerhallen gebaut werden und. Also gibt es eine ganz, ganz große Fülle. Wir haben so viele Programme im Inlandsgeschäft, die sich halt auf die Unternehmen ausrichten. Die KfW ist in ihrem Kern ja eine Mittelstandsbank gewesen. Mhm. Also, und auch dieses ERP-Sondervermögen, das der KfW über so viele Jahrzehnte auch viele Förderprojekte ermöglicht hat, richtet sich auf den Mittelstand aus. Aber konkret kann man auch sagen, das Klimaschutzpaket der Bundesregierung, das jetzt beschlossen wurde, da sind auch Dinge drin, wie eine Klimaschutzinitiative und Offensive für den Mittelstand. Also das wird im Laufe des Jahres auch nochmal an den Start gebracht, dieses Programm. Und da geht es ganz konkret darum zu sagen, wie können wir die mittelständischen Unternehmen dabei unterstützen, auch an der EU-Taxonomie ausgerichtet, also die Europäische Kommission ja jetzt quasi entwickelt hat, dass wir den Unternehmen schon mal eine Orientierung geben. Was heißt das für die Zukunft? Wonach müssen sie sich ein bisschen da ausrichten an Nachhaltigkeitsgesichtspunkten? Und wie können wir das finanziell unterstützen? Aber es geht genauso auch um den Innovationsbereich. Wir machen ja auch Innovationsförderung für Unternehmen. Da fallen solche Projekte auch rein. Da gibt es auch eine riesige Fülle. Und natürlich hören wir auch nicht auf, da neue Dinge zu entwickeln. Mhm. Auch im Zusammenspiel mit der Bundesregierung.
Stichwort Orientierung für Unternehmen. Sie haben ja, SDG-Mapping ist ja oft der erste Schritt von Unternehmen, um zu prüfen, wie nachhaltig sie sind und eventuellen Optimierungsbedarf zu entdecken. Im letzten Jahr haben Sie ein Mapping umgesetzt. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht und was würden Sie Unternehmen mitgeben, wenn Sie ein solches Projekt planen, ein SDG-Mapping?
Das ist, auf den ersten Blick klingt es nach einem einfachen Projekt. Wir haben aber gesagt, wir wollen es sehr gründlich machen. So, gerade im Nachhaltigkeitsbereich ist man sehr schnell bei dem Thema Greenwashing und dass diese SDG-Systematik, die sehr sinnvoll ist, die auch einen guten Rahmen gibt, eine gute Orientierung bietet, die kann auch mal dazu verführen, die Dinge einfach leicht zuzuordnen. Man hat 17 Nachhaltigkeitsziele und dann kann man schon mal irgendwie sein Geschäft, die Dinge, die man so macht, irgendwo da rein sortieren. Und dann ist das schön. Wenn man aber ein bisschen tiefer schaut, stecken ja auch Indikatoren darunter. Das System ist ja schon auch elaboriert, sage ich mal. Es ist ja nicht nur sehr oberflächlich, sondern es geht auch in die Tiefe. Wie misst man denn seinen Impact, also seine Wirkung, die man hat?
Stichwort KPIs zum Beispiel.
Stichwort KPIs. Und da sind wir schon eigentlich an dem wesentlichsten Punkt. Die Wirkung nachzumessen, den Impact nachzumessen, sowohl im positiven wie im negativen Sinne, da tun sich alle Unternehmen unglaublich schwer. Und das ist eigentlich so die Krux für das ganze Thema nachhaltige Steuerung für alle Unternehmen. Da kommen halt auch Dinge zusammen. Einerseits, wie macht man das? Und das andere ist, wie gehe ich mit Daten um? Mhm. Wir leben in einer datengetriebenen Ökonomie. Aber diese traditionellen Konzerne und Unternehmen haben keine hohe Kompetenz darin, möglichst viele Daten zu erheben, zu qualifizieren und auszuwerten. Das heißt, auch bei uns war die Datenlage extrem heterogen. Wir sind ja ein Konzern, dem Inlandsgeschäft mit der IPEX, die Export- und Projektfinanzierung macht, im Ausland dann eine Entwicklungsbank, die wir haben, die DEG haben wir. Also wir haben so viele. Unser CEO würde mich jetzt scholten, wenn ich sage, dass wir ein Gemischtwarenladen sind. Das möchte er gar nicht hören. Aber so ein bisschen ist es schon so. Wir haben sehr heterogene Geschäftsfelder. Und die in einem Mapping zusammenzubringen, ist gar nicht einfach. Da muss man sich überlegen, auf welche Indikatoren geht man denn da? Und in unserem Auslandsgeschäft ist die Situation eine viel bessere gewesen. Die sind schon wesentlich weiter gewesen, was diese Indikatoren angeht. Unsere Kollegen in Köln, in der DEG, die haben da ein entsprechendes Tool auch, das automatisiert viele Dinge schon erhebt. Die Kollegen der Entwicklungsbank haben ein sehr breites KPI-System schon entwickelt und einen Start gebracht. Und so ist die Datenlage heterogen und auch die Erhebung der einzelnen Daten ist sehr unterschiedlich. Man kann methodisch die Dinge unterschiedlich machen. Viele Dinge werden poliert, hochgerechnet, weil diesen Impact zu erfassen, das funktioniert nicht immer so unmittelbar oder man hat die Daten einfach nicht vorliegen. Und insofern war das eigentlich eine sehr große Herausforderung. Es ist uns aber ganz gut gelungen, also jeder, der sich dafür interessiert, wird auf kfw.de eine entsprechende Seite finden, auf der auch das Methodenpapier veröffentlicht ist. Wie haben wir das gemacht, steht da drin.
Und Indikatoren, vielleicht für unsere Zuhörer, dass Sie ganz kurz mal beschreiben, was war das zum Beispiel für ein Indikator oder Indikatoren, die Sie genommen haben dann oder integriert haben?
Also das ist sehr unterschiedlich. Also es spielt natürlich der Verwendungszweck eines Kredits zum Beispiel eine Rolle. Und da ist man im Inlandsgeschäft wie soll ich sagen, ein bisschen weiter weg vom Kunden. Sie haben zwar Programme, die bestimmte Vorhaben ermöglichen, aber sie wissen nicht immer ganz genau, was der Kunde gemacht hat. Insofern haben sie da schon mal eine Unschärfe drin. Im Auslandsgeschäft haben sie da teilweise ganz, ganz handfeste Dinge. Also wie ist das mit der Wasserversorgung oder wie haben sie die Energieversorgung aufgebaut in einem Land? Also wie viel Strom erzeugen sie da? Wie ist dann sozusagen die Treibhausgasemission, die da eingespart wird? In dem Energiesektor, den sie vielleicht gefördert haben. Also da hat man dann vielleicht schon, sagen wir, wirklich belastbare und harte Daten an der Hand. Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem Cluster sie unterwegs sind. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir unseren Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz, in dieser besagten Umwelt- und Klimaquote, die ich genannt habe, schon sehr gut erfasst hatten. Insofern war das für die relevanten SDGs dann einfach. Aber manchmal haben sie auch KPIs, also wo sie sich entscheiden müssen, zahlt dieses Projekt jetzt auf SDG 1 oder zahlt es jetzt auf SDG 7 ein? Und die meisten zahlen irgendwie auf 1,4 SDGs ein. Aber wir wollten jetzt auch nicht eine Mega-Doppelung machen. Wir haben jetzt nicht gesagt, wir rechnen jetzt unseren Beitrag, 75 Milliarden Zusagen im Jahr, so im Schnitt, sage ich mal, über die letzten Jahre. Aber im Grunde haben wir dann, weil wir auf mehrere SDGs eingezahlt haben, 200 Milliarden gefördert. Das wäre auch völlig unglaubwürdig. Sondern unser Ziel war schon, eine relativ feste Zuordnung dann zu einem SDG zu machen. Da haben wir natürlich Wunder festgestellt, dass wir als Förderbank auf alle 17 SDGs einzahlen.
Überraschung.
Aber die Frage, die sich daraus natürlich dann stellt, was machen Sie denn eigentlich mit der Information? Und da ist ein wesentlicher Erkenntnis gewesen, die ich weitergeben kann an die anderen Unternehmen, dass sich aus unserer Sicht ein SDG-Mapping als Steuerungsinstrument für ein Unternehmen nicht eignet. Weil Sie können zwar im Nachhinein nachweisen ein Stück weit oder zuordnen, in welchen SDGs waren Sie denn unterwegs, aber das hilft Ihnen ja nicht bei der unterjährigen Steuerung. Das haben Sie sozusagen, wir erheben das jetzt gerade für das abgelaufene Geschäftsjahr, also für 2019 die Zusagen, aber da können wir jetzt ja keine Richtungsentscheidung mehr machen. Das heißt, in der Steuerung ist das nur bedingt nutzbar. Also, aber man kann zumindest seinen Beitrag transparent machen. Und jetzt
vergleichbar
ist
nicht, auch.
Vergleichbar. Und jetzt ist nicht jedes Unternehmen so aufgestellt wie wir, weil wir so ein breites Portfolio haben, dass wir halt auf alle 17 SDGs einzahlen. Viele Unternehmen sich damit auseinandersetzen, zahlen dann vielleicht auf 4 oder 5 SDGs schwerpunktmäßig ein. Und bei uns ist das ja auch so. Also wir haben auch natürlich Spitzen in dem ganzen Thema drin. Also, was wir gesagt haben, Umwelt- und Klimaschutz, das ist natürlich bei uns ein ganz großes Thema. Aber auch die Unterstützung von Unternehmen und kommunale Dinge, also das findet sich bei uns auch sehr stark wieder. Also das, was unsere sozusagen Megatrends sind. Megatrends ist das, wonach wir unser Geschäft bisher sehr stark auch gesteuert haben, weil wir gesagt haben, in unserem Geschäft sind uns Dinge wie demografischer Wandel, die Unterstützung, Umwelt- und Klimaschutz, Globalisierung, das sind wichtige Themen für uns. Die finden sich dann auch in den SDGs natürlich wieder, weil da haben wir gesagt, in diesen Themen wollen wir besonders wirken mit uns.
Also würden Sie das so formulieren, dass Sie sagen, es ist eine gute Orientierung, um Beiträge messbar zu machen, also eher ein Tool für die Kommunikation, das SDG-Mapping?
Es muss ein bisschen mehr sein als ein Tool für die Kommunikation, aber es ist gar nicht so einfach, das sozusagen umzusetzen. Weil wie gesagt, Sie müssen sich eine gute Systematik überlegen, wie schlüsseln Sie Ihr Geschäft zu, wie erheben Sie das überhaupt. Dann die Frage, was machen Sie aus der Information, die Sie dann haben? Nutzen Sie das, um im nächsten Jahr vielleicht eine andere Planung zu machen? Und zu sagen, wir müssen in den Themen unterschiedlich unterwegs sein. Und im Grunde ist es ja auch so, jetzt kann man sagen, die Ziele sind gleichwertig, weil es sind 17 Ziele und alle 17 sind wichtig. Aber de facto, alles hat irgendwie eine Priorisierung. Die ist natürlich in Ländern unterschiedlich und die ist in Sektoren auch unterschiedlich. Und wir erleben das jetzt auch in dem Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Welche Sektoren werden besonders angesprochen? Natürlich Verkehr, natürlich Energie, natürlich Gebäude, weil da der größte Nachholbedarf ist. Also es ist wichtig, da aktiv zu sein. Aber für afrikanische Länder treffen sie natürlich eine andere Entscheidung, weil da ist die Priorität häufig dann erstmal Energieversorgung zu gewährleisten. Wasserversorgung zu gewährleisten, Zugang zu Wasser, Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung. Das sind elementarste Bedürfnisse, die Leute haben. Da kommt Klimaschutz erst später. Mhm. Und wir haben natürlich als westliche Gesellschaft den Luxus, dass wir uns im Moment sehr ausgiebig mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen können.
Das war der erste Teil des Interviews mit Alexander Baunach, Senior Consultant Konzernentwicklung und Digital Transformation Manager bei der KfW Bankengruppe. Im zweiten Teil des Gesprächs wird es sich um die weiteren Dimensionen von Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Veränderung drehen. Ich freue mich auf deine Kommentare, Fragen, Rückmeldungen und Anregungen zu diesem Interview und meinem Podcast. Bis zum nächsten Update. Deine Christiane.